ARD.
Aue im freien Fall. Wer folgt auf Jens Hertel?
60 Jahre Energie. Cottbus feiert sich zurück an die Spitze.
Und die Aufarbeitung der Elbklassiko-Krawalle läuft.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schaue ich Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen. 25. Ausgabe, im Osten geht die Sonne auf, so eine Art Silberhochzeit für uns drei. Wie geht's euch?
Guten Morgen. Noch 35 Morgen. Ausgaben und wir können auch endlich Jubiläum feiern, ne? 60 Mal.
Ja, wenn das bei uns ähnlich aussieht wie in Cottbus, dann haben wir was Schönes geleistet.
Ja. Wir haben halt nur Pyrozünden im Podcast ist immer so ein bisschen schlecht.
Wir haben halt nur also auch so drei Tribünenseiten, ne? Aber da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Wir können ja irgendwie Banner so in den Hintergrund hängen. Das heißt dann noch 35 Folgen. Wird dann wahrscheinlich tendenziell eher was zu Saisonbeginn der Saison 26/27, aber schön euch zu sehen und vor allem so gut ausgeleuchtet, habe ich gerade schon gesagt, ey, ihr seht alle so, also ihr beide, so ganz viel Bussis, ihr seht so glatt aus, vor allem Küppis Stirn, die strahlt im Glanze, ey.
Also jetzt aber, es ist früh morgens, Paddy, halt dich noch ein bisschen zurück, bitte. Und ich würde sagen, wir fliegen einmal schnell über die Vorstellungsrunde, weil wir eine ganze Menge zu besprechen haben, heute wieder alle mit dabei. Er ist einst für einen Podcast tief in den Schacht eingefahren, als im Erzgebirge die Welt noch in Ordnung war. Nach seinem Abgang folgte der Niedergang. Hier ist Gregor Rühl.
Ah ja, naja, das ist wirklich, reden wir gleich drüber. Ja. Ich begrüße den Mann, den sie im Erzgebirge holen wollten für den neuen Trainerjob, aber er hat gesagt, Leute, ich kann nicht, ich muss Podcast aufnehmen. Wie stellt ihr euch das vor? Hier ist Paddy Fritsche.
Ja, also Männer, Montag prinzipiell immer kein Training. Ne? Das ist schon mal die erste Amtshandlung. Montag Regeneration, jeder für sich, zumindest so bis 13:30 Uhr, das soll ich ungefähr schaffen. Ja, und mit dabei heute derjenige, der mir bitte diese schaudergrässliche Kabinenparty des neuen Handball-Europameisters von gestern Abend erklären muss. Dänemark war nämlich in der Kabine mit Kamera und wurde gefilmt. Und Alex Küpper erklärt mir, was da los war. Es war grausig. Tag, Tag.
Tag, Tag. Alex Küpper kann dir das leider nicht erklären, weil er lediglich den Ticker verfolgt hat und ansonsten ausschließlich mit Fußball beschäftigt war. Das war tatsächlich so. Ich habe nichts gesehen von dem Spiel, aber natürlich das Ganze verfolgt und mitbekommen, dass die deutsche Mannschaft lange mit im Spiel war, bis sie dann irgendwann hinten raus eingebrochen ist und das Ganze dann geschehen lassen musste.
Aber was war denn bei der Kabinenparty?
Also erstmal Glückwunsch, glaube ich, müssen wir sagen. Ne? Wir haben das bei den Basketballern gesagt und es gebührt auch der deutschen Handballnationalmannschaft. Glückwunsch zu einem überragenden zweiten Platz. Wieder mal was geholt zum um den Hals bimmeln. Es war danach so, dass, es ist wieder irgendeine rechte Thematik dann, die haben dann sozusagen die dänische Mannschaft in die Kabine begleitet. So in dieser ersten Emotion, in dieser ersten Party-Ekstase. Und die standen da, haben an ihrem Hopfen-Smoothie genascht und es war einfach strunzenlangweilig. Da ist nichts passiert, da hat niemand mal irgendwie einen Spieler auf den anderen geworfen. Da habe ich, also ich bin jetzt ganz schlimm klischeehaft, so stelle ich mir halt Nordeuropäer vor. So ganz ruhig und entspannt, also völligst im Hügel dahin gesiecht. Und ich, natürlich lag es bestimmt auch darin. Lag bestimmt auch
daran. Du musst mal kurz erklären, was ist der Hüge?
Also Hüge ist ja diese...
Oh, jetzt driften wir aber wirklich ab. Eieiei.
Ganz schnell.
Hüge ist ja diese typisch dänische Lebenseinstellung, dieses ruhige, dieses im Prinzip beschreibt das sogar, glaube ich, im dänischen Duden sozusagen so, dieses Gefühl, wenn du an einem leicht verregneten Tag 17 Uhr mit einem Kaffee und einem Buch in einem Café sitzt. Dieses Lebensgefühl von Ruhe und entschleunigt und...
Also eigentlich das, was einem Elbklassiko letzte Woche gut getan hätte.
So das, was generell der Fußballwelt, habe ich das Gefühl, zur Zeit ab und zu mal ein bisschen gut tun würde. Und jedenfalls, das war eine Kabinenparty, wo ich dachte, da bin ich lieber auf einer mexikanischen Beerdigung, weil da knallt's mehr als auf einer EM-Party in Dänemark, ey, sorry, also, nee, sorry, wirklich, also, das, also, ganz, ganz bieder, deswegen, Küppi, gut, dass du es nicht gesehen hast, jetzt können wir auch über Fußball reden, aber ja, nochmal Glückwunsch an die Handball-Jungs, bretthartes Turnier.
Schnell vom dänischen Duden zum Blick an die Basis. Wir haben Nachrichten bekommen, in dem Fall du, Paddy, vom VfL Wildenfels, der Frauenmannschaft, immerhin amtierender Doublesieger in der Vogtlandklasse.
Ja, Vollbrett. Die haben geschrieben, so ist es. Oh, nochmal, das ist ein langer Text. Ich bin noch am Scrollen hier. So, jetzt hier. Einige aus unserem Team hören euren Podcast. Dafür erstmal Dankeschön, wirklich großes Dankeschön, liebe Grüße. Und wir finden es klasse, dass ihr auch den Frauenfußball immer wieder hervorhebt. Wir in unserer Liga merken immer wieder, dass die Aufmerksamkeit noch zu gering ist. Dabei hat unsere Liga einiges zu bieten, auch wenn es in Anführungszeichen nur Kleinfeld ist. Wir selbst sind dieses Jahr zum zweiten Mal in 3 Wettbewerben vertreten. Im Ligabetrieb, Vogtlandklasse, wo wir letzte Saison den Meistertitel holen konnten, im Kreispokal stehen wir auch wieder erneut im Halbfinale. Letztes Jahr konnten wir diesen Wettbewerb ebenfalls für uns entscheiden und ebenso wie letztes Jahr stehen wir im Sachsenpokal Kleinfeld Final Four Turnier. Da konnten wir letztes Jahr einen überragenden 2. Platz feiern. Mit 2 Titeln und einem starken Auftritt im Sachsenpokal hat die letzte Saison gezeigt, was geht im Frauenfußball auch als kleiner Verein. Erstmal Glückwunsch zu den Erfolgen, danke für die Nachricht. Und sie haben dann noch eine 2. Nachricht hinterhergeschickt, wo sie eben gesagt haben, hey, wir wollen nochmal, dass der Blick auch ein bisschen geschärft wird auf den Sachsenpokal Kleinfeld. Da haben sich bereits mehr als 30 Teams gemeldet. Und es gibt diesen Pokal erst zum 2. Mal, was ich finde, was eine fantastische Quote einfach ist, die einfach zeigt, hey, funktioniert und der Frauenfußball auch im Vogtlandkreis kommt einfach an und in ganz Sachsen und macht da einfach kräftig Meter.
Ja, da ziehen wir den Hut und drücken die Daumen für alle Wettbewerbe, die anstehen und hoffen inständig, dass das Ganze fußballerisch nicht so aussieht wie beim Ministerpräsidenten des Freistaats. Gregor, du hast das Video gesehen auf Instagram, wie Michael Kretschmer sich an der Pocke versucht. Ja,
ich habe mir wirklich letzte Woche sehr große Sorgen gemacht um den sächsischen Fußball. Es geht um ein Video, was ich im Internet gefunden habe, wo eben der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer Fußball spielt in seinem Büro oder in irgendeinem Büro und zwar mit der US-Generalkonsulin. Und Fußball spielen, also das ist wirklich so eine Beschönigung für das, was da stattgefunden hat. keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der noch nie einen Ball am Fuß hatte oder vielleicht hat er auch einen Kreuzbandriss. Also es sah aus wie eine Mischung aus allem, weil das, was er da veranstaltet hat, das war eigentlich eine eigene Sportart. Und das Video ging auch ein bisschen zu lang. Also er hat auch mehrmals versucht, dann irgendwie was mit dem Ball zu machen und hat es aber jedes Mal nicht hinbekommen.
Es wird immer schlimmer.
Dachte ich mir, ja. Meinst du? Manchmal so ein bisschen Volksnähe dann so suggerieren, solche Videos, aber das war eher Abschreckung.
Das heißt, du hast das Gefühl, dass unser Ministerpräsident in Sachsen der einzige Mann ist, der bei ersten Dates früher nicht hätte sagen können, ich wäre fast Profi geworden.
Doch, aber er hätte halt gesagt, es lag aber nicht an der Verletzung, sondern ich kann es einfach nicht.
Liebe also, Grüße. Also ein Freund der Familie Küpper hat zu seiner Tochter mal gesagt, pass mal auf, du kannst am Ende heiraten, wen du willst, aber der muss 10-mal den Ball hochhalten können, sonst kommt er mir nicht ins Haus. Und dann wollte er ihr den Antrag machen und stand wirklich mit dem Ball unterm Arm bei ihm vorm Haus, hat gesagt, so, ich zeig's dir jetzt. Er hat gesagt, komm, lass stecken, du darfst auch so. Also er musste nicht. Gut, dass Michael Kretschmer diese Aufgabe nicht vor sich hatte bei der Suche nach der großen Liebe. Es wäre schwierig geworden. Das kann man in jedem Fall festhalten. So, das ist sehr lustig, dieses Thema. Wenn man sich dieses Video anguckt, das Gegenteil von lustig ist das, was in Frankfurt passiert ist. Viele haben es sicherlich schon mitbekommen, der HFC-Mannschaftsbus ist in Frankfurt am Main komplett ausgebrannt. In der Nacht auf Sonntag, die U19 des HFC hat ein Freundschaftsspiel gemacht bei der Eintracht. Laut Vereinsangaben wurde der Bus von Unbekannten angezündet. Es gab keine Verletzten. Nichtsdestotrotz ist der HFC natürlich tief erschüttert und fassungslos über das, was da passiert ist. Laut Vereinsangaben hat die Polizei Frankfurt schon eine Sonderkommission eingerichtet, Und ja, Gregor, da bleibt man schon sprachlos zurück, wenn man sich sowas anguckt.
Ja, ich war da auch wieder ziemlich genervt von so einer, also von dieser Häufigkeit, in der gerade irgendwie Sonderkommissionen eingerichtet werden wegen irgendwelcher Themen, wegen irgendwelcher Fußballthemen. Das ist schon irgendwie gerade ein bisschen komisch, was da alles passiert. Und ist natürlich völlig zu verurteilen und geht mir überhaupt nicht in den Kopf, warum man einen Mannschaftsbus in Brand stecken muss. Es gab ja auch so Bilder, ne, wie diese Rauchsäule da aufgestiegen ist und so. Also das war ich auch echt übel.
Ja,
echt ein Riesenglück, dass da nichts passiert ist. Und ja, Bus ist echt komplett, also wirklich, davon ist echt nichts mehr da von diesem Ding.
Einfach total krass. Es gab sofort Gerüchte und Spekulationen, dass das Ganze womöglich mit der Fanfreundschaft von Eintracht Frankfurt, mit der BSG Chemie Leipzig und der entsprechenden Abneigung zwischen Chemie und dem HFC zu tun haben könnte. Das sind bislang reine Spekulationen, die allerdings natürlich schon jetzt durchs Land gehen. Machen wir einen Haken dran an dieses Thema. Paddy, du guckst so, du wolltest noch was sagen?
Ja, also es ist ja immer so, dass man, ne, woher kommen diese Spekulationen natürlich, das ist einfach, also das ist zu, mit nichts zu entschuldigen und zu, also mit nichts zu erklären, wie sowas passieren kann und warum Menschen sowas tun. Im Kulturraum Fußballfans, in einem ganz kleinen Bereich, ist das halt einfach so, dass man immer das Gefühl hat oder dass man ja auch weiß, Fanszenen oder einige Leute vergessen halt nicht, ne? Das ist ja, wenn man sich teilweise fragt, warum kommt dann eins zum anderen, beispielsweise, weil dann eine Reaktion auf irgendwelche Vorereignisse erst Jahre später folgt. Und das finde ich immer so krass, dass es dann wirklich Köpfe gibt, die sagen, oh, da war, also, oder in dem Fall konjunktiv, ne, aber auch schon oft genug vorher erlebt. Dass es dann einfach, also dass man so nachtragend auch ist in Fanszenen und in so in Teilen von Fanszenen, dass das nie einfach stehen gelassen wird, irgendwie mal eine Aktion oder eine Provokation oder irgendwas, was in Blöcken vorgefallen ist an Spruchbändern und Co. Es gibt immer eine Gegenreaktion oder so häufig. Und ich frage mich halt so generell auch, wir werden das Thema ja heute auch noch besprechen, wie stoppt man das? Wenn auf eine Reaktion immer Gegenreaktion folgt. Nicht nur in dem Fall, sondern ja auch in anderen Fällen. Und mir fehlt im Fußball, gerade aktuell, Gregor, du hast es gesagt, es ist aktuell überrennen einen so viele negative Themen auch. Und mir fehlt die Fantasie, wie das irgendwann wieder aufhören soll.
Tja, noch wissen wir noch nichts Genaues, was dahinter steckt. Ich glaube, dass die Polizei schon in diese Richtung etwas vermutet. Allerdings, wie gesagt, noch nichts safe. Schwieriges Thema und natürlich extrem unangenehm für den Halleschen FC, für eine Jugendmannschaft, die nach Frankfurt fährt, um einen geilen Ausflug zu haben, ein cooles Fußballspiel zu absolvieren und dann sowas erlebt. Das ist wirklich ziemlich krank. So, um das Ganze wieder ein bisschen positiver zu beenden, unsere Basisrubrik. Gregor, du hast mal wieder einen Namen mitgebracht.
Was? Wie heißt ihr?
Und das ist auch ganz kurz und schmerzlos in dieser Woche. Und zwar ist das der alte Bezirksligist, die Betriebssportgemeinschaft Bekleidung Tanner. Finde ich wunderschön. Aus Thüringen, mittlerweile SGSV Grün-Weiß Tanner, 1991 neu gegründet. Und spielen heute in der Kreisliga Jena Saale Orla. Da läuft es auch ganz gut, sind gerade Zweiter. Und das ist so ein Verein, da findet man von dieser frühen Geschichte, als sie noch unter diesem alten Namen Bekleidung Tanner aufgelaufen sind, findet man ganz wenig Sachen. Ich habe da irgendwie nur so ein Logo auf so einer kleinen Anstecknadel gefunden. Aber,
eigentlich müssten die ja genug haben.
Und so ein paar,
Da schaffe ich es einmal, die Klappe zu halten und dann kommt der Küpper, rechts blinken, links abbiegen, zack.
Weiß auch nicht, was mit der ganzen Bekleidung passiert ist, aber man findet noch so ein paar Daten und Tabellenplatzierungen und sonst kann man aber so ein bisschen eher über die Geschichte der Neugründung dann was lesen. Das war der Name dieser Woche. Und vielleicht drucke ich nochmal ein neues T-Shirt.
Das mach mal bitte. Und gib mal kurz einen Einblick in deine Recherche? Guckst du dir einfach irgendwelche alten Tabellen an aus DDR-Zeiten, zweite Liga oder so, und dann guckst du, was hört sich denn da geil an?
Es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Man muss sich echt ein bisschen durchgoogeln, durchklicken. Manchmal mache ich es tatsächlich so mit solchen Tabellen. Manchmal liest man irgendwelche Artikel, manchmal einfach googelt man nur Betriebssportgemeinschaften und macht 5, 6 Klicks und findet irgendwas. Und dann muss man echt ein bisschen aufpassen, weil eben das nicht so gut dokumentiert ist von früher. Und das Zwei-Quellen-Prinzip ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Ausgedacht habe ich mir noch nichts.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, die KI auch noch nicht. Das wird auch irgendwann passieren.
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ja so, das ist so ein Thema, wo man dann merkt, da ist die KI wirklich einfach noch zu schlecht, weil das ist zu undurchsichtig einfach. Da kannst du nicht auf die künstliche Intelligenz. Da muss meine eigene Intelligenz muss da reichen.
Die muss reichen, ja. Ich erinnere mich an den Moment, als mir, ich glaube, ChatGPT Jürgen Sparwasser als einen der Spieler vorgeschlagen hat, der sowohl für die DDR als auch für die Bundesrepublik gespielt hat. Also Fußball und künstliche Intelligenz
extrem. Das ist ja Majestätsbeleidigung.
Ja, aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. So, Leute, sprechen wir über den Ernst des Lebens im Erzgebirge. Wir haben es gerade bei der Vorstellung schon mitbekommen. 2 von 3 haben sich um dieses Thema gedreht. Wir sprechen natürlich über das Hertel aus in Aue und den im Moment freien Fall des FC Erzgebirge. Sie verlieren mit 3:1 in Hannover im Stadion Eilenriede. Das letzte Spiel für Jens Hertel. Es endet dort, wo alles begonnen hat. Genau 1 Jahr und 13 Tage zuvor hat er da sein erstes Spiel absolviert gegen Hannover 2. Jetzt also sein letztes gegen Havelse. Und ja, wie denkt ihr darüber, über das, was da passiert ist? Ich glaube, nach der Niederlage gegen Ulm und dieser Niederlage gegen Havelse mit 6 Gegentoren gegen 2 direkte Konkurrenten, Paddy, war es unausweichlich, ne?
Ja, also wir hatten das ganz zu Beginn dieser Saison schon mal, die Thematik, wenn auch Fans in Kommentarfeldern ernst werden und konstruktive Kritik schreiben, dann ist es wirklich ernst und 5:12. Und bei Aue ist das seit so vielen Wochen so, dass man merkt, dass die Fans auch wirklich verzweifelt waren. Und ich glaube, letzten Endes hat man auch diese Verzweiflung jetzt an diesem Spiel ein bisschen gemerkt, in den Handlungen von Jens Hertel, in Personalentscheidungen und in dem Spiel selbst dann natürlich auch so. Und das ist, wie du sagst, du hast 2-mal gegen direkte Konkurrenten verloren mit jeweils 3 Gegentoren. Es gab dann einfach keine Argumentation mehr. Es ist schon lange vielleicht sogar die richtige Entscheidung. Klar ist, dass auch jetzt, wenn du neuer Sportgeschäftsführer beispielsweise bist, ne, als Tanne Tarnath, dann willst du auch nicht direkt in der ersten Januarwoche vielleicht irgendwie irgendwas machen. Aber man hat das ja zum Beispiel auch in der Reaktion der Fans danach gesehen. Gregor, du hast uns das nochmal auch vor Augen gehalten, ne? Dieser eine Typ, der dann sozusagen nach Abpfiff an Tanne Tarnath so rumgerüttelt hat, so nach dem Motto, Junge, wach mal auf, ey, komm jetzt mal, siehst du bitte endlich, was hier los ist, ne?
Ja, wir hatten darüber gesprochen am Wochenende, weil ich das am spannendsten fand, diese Szene danach. Es waren ja durchaus ein paar Auswärtsfans, die dann aufs Spielfeld quasi gekommen sind oder über die Absperrung dann drüber und mit den Verantwortlichen geredet haben. Natürlich wahnsinnig aufgebracht, aber trotzdem genau diese Geste des so bei dem anderen das Gesicht so in den Kopf so in die Hand nehmen und so schütteln und so, ey Leute, wir müssen jetzt hier langsam wirklich mal jetzt was machen, wir müssen jetzt hier mal ran, sonst gehen wir da runter. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, aus der 4. Liga dann wieder den Aufstieg zu schaffen, das ist brutal schwer. Und deswegen muss da jetzt tatsächlich irgendwie ein Ruck durchs Erzgebirge gehen. Ich habe das Erste, was ich mir dann gedacht habe nach der Entlassung von Jens Hertel, ja, ob die sich da jetzt nicht ganz schön in den Arsch beißen, dass sie doch das nicht früher gemacht haben, dass sie halt im letzten Jahr dann noch an ihm festgehalten haben und jetzt stehst du halt irgendwie Anfang des Jahres da, hast schon 3 Spiele wieder gemacht und stehst irgendwie vor einem Haufen, der, ich weiß nicht, wie geflickt werden soll. Also ist echt die Frage.
Ja, also 2 Sachen dazu. Ich fand es erstmal bemerkenswert, dass Michael Tarnath da in allererster Reihe stand. Das finde ich ist keine Selbstverständlichkeit als Geschäftsführer besonders noch dazu als neuer Geschäftsführer. Wenn er da nicht gestanden hätte, hätte keiner gesagt, wieso ist denn der Tarnath da nicht dabei bei dem Gespräch. Der kann sich das auch aus der Distanz angucken und sich seine Gedanken machen. Aber er geht sofort den Weg genau dahin, wo es brennt, direkt in den Dialog mit den Fans. Also das fand ich richtig stark als Signal von ihm. Und natürlich, Gregor, das sehe ich wie du, muss man diese Entscheidung nachträglich als Fehlentscheidung deklarieren. Das haben viele damals schon gesagt, das ist nicht der richtige Weg, weil nur den Co-Trainer austauschen und gezwungenermaßen dann noch die sportliche Leitung hinterher, das greift nicht den Kern des Problems. Damals hat die Führung des FC Erzgebirge Aue ja gesagt, wir wollen Konstanz auf dem Trainerposten, und 4 Wochen später ist das Ganze dann doch dahin, weil man wirklich desolat startet mit eigentlich einer guten Leistung in Rostock und dann aber, ja, wie gesagt, 2 Niederlagen und 6 Gegentoren gegen direkte Konkurrenten, die im Übrigen beide, Havelse und Ulm, mit 6 Punkten aus 3 Spielen aus der Winterpause kommen. Beide wieder voll da, obwohl sie schon mehr oder weniger abgeschlagen waren. Also die Situation ist schlimmer denn je für den FC Erzgebirge Aue. Bevor wir über mögliche Nachfolger sprechen, Paddy, mal ganz kurz, du hast sie auch schon oft kommentiert. Es ist eine Mannschaft, die mit viel Verletzungspech zu tun hatte. Das haben wir immer wieder auch entschuldigend mit erwähnt. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die weniger auf den Platz bringt, als sie eigentlich Qualität hat. Hast du Erklärungen dafür?
Also erstmal unterschreibe ich das, weil wir haben das ja auch Anfang der Saison besprochen, ne, dass es eigentlich von der individuellen Qualität eine Platz 6 bis Platz 8 Mannschaft sein müsste bei Erzgebirge Aue. Und dann ist es einfach ein Trainerthema in dem Fall, wenn man diese, man sagt so schön, die PS eben nicht auf die Straße kriegt. So, ich habe dieses Spiel nochmal im Real Life nochmal geschaut, Havelse gegen Aue, und mir sind einfach so ein paar Sachen aufgefallen, die sich eben mit dem decken, was du ja auch gesagt hast. Ich sitze da relativ oft und habe die in den letzten 2 Jahren relativ oft begleiten dürfen am Mikrofon. Und also erstmal, und das wusste man vorher, und das ist auch in Ordnung, weil es eben auch davor oft genug funktioniert hat, ist Jens Hertel jetzt keine Brandbeschleuniger-Maschine. Ne? Also das ist jetzt niemand, den du, sage ich mal, in so einer Phase da an dem Seitenrand auf- und abrennen siehst, der irgendwie eine Mannschaft entzündet. Aber das ist vielleicht irgendwie schon die erste Thematik in dem Fall. Wenn ich auf den anderen Trainer gucke, in dem Fall jetzt, auf Samir Fashishi, Havelse, ne, der sagt nach jedem Spiel, ey, wir haben nichts zu verlieren, weil jeder rechnet ja im Prinzip damit, dass Havelse absteigt. Das war so vor der Saison irgendwie wieder der Absteiger Nummer 1 für alle, aus der Erfahrung heraus, als aus dem ersten Stint, wo die in der dritten Liga waren. Die haben sich brutal weiterentwickelt. Ich war jetzt auch dort, haben wir auch drüber gesprochen letztes Jahr im Winter, durfte ich mal da beim Spiel mit dabei sein und beim Training und so weiter und so fort. Da ist einfach extremst viel Schärfe und Feuer drin und die Jungs können alle kicken und jetzt sind die inzwischen einfach in der Formtabelle auf Platz 3. Ne? Also die haben auch mal zum Beispiel Hoffenheim 4-0 weggerudelt einfach.
Es ist Wahnsinn. Also Havelse ist Wahnsinn. Die geben in der Winterpause Posselt ab, ihren besten Torschützen, der 6 Tore gemacht hat in der Hinrunde. Der muss nach Regensburg und du denkst, okay, jetzt ist endgültig Feierabend in Havelse. Und dann legen die richtig los und starten so, wie sie es getan haben und sind auf 4 Punkte dran an den rettenden Plätzen. Das ist echt verrückt.
So, also da ist mal Props, muss man einfach auch mal so sagen. Und obwohl jeder sagt vor der Saison, ey, Havelse Abstiegskandidat Nummer 1 oder 2, je nachdem, wo man Schweinfurt hatte. Guckt ihr mal die beiden Trainer an bei diesem Spiel. Beide in der gleichen Scheißsituation, rein tabellarisch, auch wenn das Gefühl ein anderes ist, eine Emotion vielleicht eine andere war in dem Moment, natürlich, aufgrund der aktuellen Form. Samir Fashishi rennt da von links nach rechts, der steht da, der schreit, der arbeitet, Ingame-Coaching, der dampft richtig. Dem hast du angesehen, wie unzufrieden der war mit der ersten Hälfte von Havelse, und du hast dem auf dem Weg in die Kabine angesehen, dass er die Jungs gleich völligst auseinanderschraubt. So, das ist da jetzt richtig rungst in der Kabine. So, und Aue, Führung, okay. Und das wird so, getrottet ist ein böses Wort, aber es wird trotzdem so, okay, wir gehen erstmal in die Kabine rein und gucken, was da passiert. Und Havelse kommt raus, ist komplett verändert, weil der Trainer Anpassungen vornimmt. Und das ist eine Sache, die habe ich bei Jens Hertel bei allem Respekt in einem Jahr kaum gesehen. egal ob du +3 oder -3 führst, es ist immer egal gewesen. Jens Hertel baut immer auf, hinten mit einem Dreieraufbau, das heißt die beiden Innenverteidiger und dann lässt sich meistens dann einer der beiden Sechser, Uhlmann oder Marjetschak, wenn beide jetzt mal fit wären, sozusagen dazwischen fallen und du hast eine Dreieraufbaukette, die aber flach ist in den allermeisten Fällen. So, und dann ist es sozusagen ein 3-5-2 mit dem Ball in dem Moment, wenn du quasi aufbaust. Das ist aber immer so. Und irgendwann, und bei Havelse war es jetzt genauso, kannst du eben als Mannschaft dich drauf einstellen und sagst, okay, die bauen so und so auf beispielsweise. Wir ändern unser Anlaufverhalten, wir verschieben jetzt, wir machen jetzt einfach Sachen im Pressing anders.
Gregor, ganz kurz, bist du noch dabei? Taktik-Talk mit Paddy?
Ich finde es sehr, ich finde es interessant.
Nett. Nein, aber
naja, ist ja wirklich mal, ist ja, also es ist am Ende ja auch der Grund, warum warum es nicht läuft bei denen. Also ist ja wirklich gut.
So, und so dann, also ne, ich kann das Ingame-Coaching da jetzt nicht bewerten, sozusagen in der zweiten Hälfte, weil du ja nicht immer nur die Trainer logischerweise im TV-Bild siehst. Aber mir fehlt es dann so häufig, dass dann auf eine Reaktion der Gegnermannschaft wieder eine eigene Reaktion kommt. Und dann frage ich mich bei Jens Hertel, bei allem Respekt, oh, sag mal, Sommer, ne? Es ist Winter, man hört es uns allen dreien an. Dann frage ich mich bei allem Respekt, okay, kommt keine Reaktion, weil man so überragend überzeugt ist vom eigenen Spielsystem? Oder kommt keine Reaktion, weil man bei allem Respekt keine Idee hat, wie man darauf reagieren soll, auf eine gegnerische Umstellung? Das ist das Erste. Das ist Ingame-Coaching einfach. Und auch der neue sozusagen Co-Trainer, Lars Fuchs, der saß da, wurde gefilmt, der hatte die Mütze runtergezogen, tief ins Gesicht, über die Augenbrauen, sozusagen so fast drüber. Das ist jetzt nichts, was irgendwie eine anzündende Aura ausstrahlt, auch auf den Rasen sozusagen.
Das ist so ein bisschen dänische Handballkabine nach Titel holen.
Ja, das ist so Abstiegskampfshügge.
Stattfindet. Ja,
das ist so, aber es braucht halt vielleicht dann doch kein Abstiegskampfshügge, sondern eben eine Emotion, so, und das ist so ein bisschen das, was mir gefehlt hat, und das ist jetzt eine Sache, ne? Wir können über eine andere Sache sprechen zum Beispiel, das ist das Thema, wie offensichtlich willst du deinem Gegner eventuell Verzweiflung suggerieren? Erstmal wieder, und da haben wir noch, ne, Torwartwechsel, das ist das Erste. Wir haben es letzte Woche zum Thema gemacht und haben überlegt, okay, wäre es das Richtige, das falsche Zeichen, zack, du wechselst, ein Fehler, Luis Lord, sofort wieder Kehrtwende als Trainer, sofort wieder Martin Mennel rein, sofort wieder versuchen, oh Gott, okay, das hat nicht funktioniert und ich riskiere es dann nicht nochmal wieder. Alex, du siehst so aus, als ob du was sagen willst dazu?
Nee, gar nicht, ist absolut schiefgelaufen, das Ding, muss man so sagen. Also, so, ne? Risiko gegangen, verloren beim Pokern und dann sofort die Reaktion gezogen, anstatt dann auch so weiterzumachen.
So, also, eigenes Dilemma, selbst gemacht. Dann hast du einen Neuzugang, der, wo zwar Arminia Bielefeld draufsteht, aber, das kann man ja bei Transfermarkt mal schauen, der vor allem auch im Oberliga-Team zum Einsatz gekommen ist. Ne? Bei der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld mit Okensi. Der trainiert zweimal mit und du hast angesprochen vorhin, ne? Verletzungsthematik, das ist, mag alles sein, aber der wird sofort in die Startelf geschmissen. Jetzt würde ich mir zum Beispiel als Erik Weinhauer denken, was machen Sachen? Was spielt denn sich hier ab? So, würde ich mir jetzt denken. Also ich bin vor der Saison gekommen, jetzt kommt hier ein Neuzugang, der eigentlich Oberliga-Training hatte oder mit trainiert hat bei zweiter Ligamannschaft, aber Oberliga gespielt hat und ich spiele trotzdem nicht. Dann sagst du öffentlich, das ist ja der Punkt, kommunizierst du, ein Ricky Bornstein soll sich bitte nach einem neuen Verein umschauen. Ja, okay. Im nächsten Spiel spielt der. Also, wie viel Verzweiflung und Ideenlosigkeit möchtest du denn nach außen noch suggerieren? Und dass dir vielleicht auch klar die Einsatzkräfte fehlen wegen der Verletzungsthematik und so, alles fair. Aber das wirkt in Summe alles so wirklich nach diesem letzter Strohhalm. Irgendwie, gib mir irgendwie was, lass mir irgendwie eine Idee zufliegen. Und das ist einfach, das funktioniert nicht. Und das funktioniert eben auch gegen Havelse nicht, die zwar da unten drin stehen, aber einfach in Form sind. Und wo du das Gefühl hast, die brennen einfach ganz anders und die sind ganz anders eingestellt. Und die haben einen Trainer, der eben auf, der adjusten kann.
Da musst du noch dazu sagen, es kommen sogar 1000 Leute mit, ne? aus Aue, ja, bei diesem Spiel und habe sie, ja, ne, man will dem Verein nicht zu nahe treten, aber
nicht 1000. Sagen wir mal so, ne? Es war so, es kommen nicht 1000, ja.
Und dann ist, glaube ich, genau dieses Zeichen, worüber wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieses Kopf in die Hand nehmen und Gesicht rütteln und wachrütteln, das ist genau das, was sie brauchen und was da einfach, da muss einfach ein Ruck durchgehen, damit, wie du es gesagt hast, diese komische, dieses ja, schläfrige, dieses Unkonsequenz in den Entscheidungen treffen, dieses Inkonsequente, dass das einfach ja, überwunden wird und man da einfach wieder als Einheit irgendwie auftritt mit diesen Fans im Rücken und man auch einfach dieses Erzgebirgsding, diese DNA, dieses wir kämpfen, wir stehen da füreinander ein und so, das muss, darauf muss man sich einfach besinnen. So. Ich wiederhole mich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, die können das. Ich glaube, die können das. Wir haben, ja, guck mal, dieses Spiel in Rostock, was die da für eine erste Halbzeit hingelegt haben. Das war ja also das war ausgeglichen. Ne? Und das ist
also das ist
am Ende alles eine Einstellungsfrage.
Das ist, also meine ganze Präambel vielleicht einfach abzukürzen nochmal am Ende. Ne? Also Jens Hertel, menschlich, sich nicht zu Schulden kommen lassen, auch im Umgang mit den Medien, glaube ich, oder mit, ne, alles in Ordnung, aber rein vom Trainer-Dasein ist die Zeit von Jens Hertel vielleicht vorbei. In-Game-Coaching, Riesenthema, wenn es stattfindet. Er überträgt eine Unsicherheit auf die eigene Mannschaft, auch durch dieses dauernde auf die Uhr gegucke und Fingergeknauple. Das bekommen die Jungs auf dem Rasen auch mit. Dann Personalentscheidungen, die man nicht so wirklich verstehen kann im Außen. Und einfach auch diese mangelnde Fähigkeit, aufgrund vielleicht des Typus Mensch Jens Hertel, für was er gar nicht so viel kann, eine Mannschaft anzuzünden im Abstiegskampf und zu entzünden und zu entfachen. Und all das war einfach dann in Summe zu viel. Es ist schon viel zu lange zu viel. Und das war jetzt einfach unumstößlich, diese Entscheidung.
So, jetzt darf man die Mannschaft natürlich nicht aus der Verantwortung rauslassen, nein, weil eine funktionierende Drittligamannschaft, die kann dann auch aus sich selbst heraus Impulse setzen. Das ist beim FC Erzgebirge überhaupt nicht gelungen. Gregor, du hast gesagt, sie sind in der Lage und sie haben auch in diesem Kalender ja schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, ordentlichen Drittliga-Fußball zu spielen und erlauben sich dann gegen den SSV Ulm eine zweite Halbzeit, die einfach indiskutabel ist, die nicht zu erklären ist und auch nicht zu entschuldigen ist und verlieren dann auch gegen Havelse. Simnitzer, der noch die große Chance hat, für Aue zu erhöhen, das hätte dann sicherlich dazu geführt, dass wir am Ende über ein anderes Ergebnis sprechen. Aber dann lässt du diese Hochkaräter liegen und auf der anderen Seite erlaubst du dir solche Sachen, wie es eben passiert ist beim FC Erzgebirge. Und jetzt stellt sich die große Frage, Michael Tarnert, gerade frisch, relativ frisch in Aue, hat sofort die erste große Entscheidung vor der Brust. Denn er muss jetzt schnellstmöglich einen Nachfolger finden und er muss einen Nachfolger finden, der sitzt. 16 Spieltage haben wir noch auf der Uhr in der dritten Liga und Aue steckt in massiven Abstiegsnöten. Gregor, wer wird's?
Ja, ich habe ja gelesen, dass der alte Bekannte von Michael Tarnert, Christoph Dabrowski, zuletzt glaube ich in Essen gewesen, meine ich. Der wird hochgehandelt, hat in Essen eigentlich einen guten Job gemacht. Die Nähe zu Tarnert ja, ist vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend. Haben, glaube ich, zusammen bei Hannover gespielt. Der wäre für mich zumindest ein gestandener Drittligatrainer, ein guter Kandidat, der das auf jeden Fall übernehmen könnte. Ist immer so ein bisschen die Frage, so, ne, wenn du irgendwie im Westen deine, eigentlich irgendwie mit beiden Beinen also im Leben stehst, wieso sollst du dann in Osten rüber wechseln, mehrere hundert Kilometer und dann vor allem noch ins Erzgebirge, so, ne? Ich glaube, da müsste man schon irgendwie Überzeugungsarbeit leisten, aber der wäre für mich ein Kandidat. Wer wäre es bei euch?
Zumal er jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr aufgetaucht ist, ne, muss man auch sagen. Also
das stimmt, das sagte ich mir auch. Und er hat auch mal tatsächlich mal gesagt, dass ihm so ein bisschen auch die Ligen egal sind oder sagen wir mal so der sportliche Fokus so ein bisschen egal ist. Er hat halt Bock auf eine spannende Aufgabe und von daher ja, wäre der eigentlich, finde ich, ein ganz guter Kandidat.
Ich glaube auch, dass er vom Charakter sehr gut passen würde. Also ich habe ihn als Trainer von Rot-Weiß Essen mehrfach interviewt und kennengelernt Und das, was er so verkörpert, wie er auftritt, das würde auf jeden Fall passen. Er hat für den VfL Bochum gespielt, Ruhrpott-Verein, er hat Rot-Weiß Essen trainiert, Ruhrpott-Verein, alle alte Bergarbeiter-Tradition. Also,
stimmt, das, ja, das kommt auch noch dazu, das wird natürlich echt gut passen.
Das kommt dem schon nahe, wenn die Verbindung zu Michael Tarnath aus gemeinsamer aktiver Zeit und anschließend gemeinsamer Zeit bei Hannover 96, Tarnath als Nachwuchschef und er als Nachwuchstrainer, da ist, dann ist das natürlich eine Personalie, die extrem heiß ist. Paddy, was ist dein Favorit?
Also ein Favorit heißt vor allem, wir haben uns selbst Gedanken gemacht, ne? Also das heißt nicht, dass die Namen irgendwo kursieren oder sowas. Ich hatte tatsächlich erst über
Xabi Alonso.
Wäre tatsächlich, wenn es wäre mein Favorit zumindest emotional, ja, weil dann würde ich den auch mal interviewen, da nehme ich Bock drauf.
Hab ich doch irgendwo gelesen, den Namen.
Habe ich irgendwo gelesen, einfach mal so, doch, das stand bei Sportsboom, glaube ich, stand das drin, exklusiv.
Exklusiv.
Exklusiv. Xabi Alonso wurde gesehen mit einer Bergmanns Lampe in Madrid Richtung Flughafen. So, kommen wir mal back to reality. Ich habe so ein bisschen mich rumgeklickt bei transfermarkt.de, wer ist gerade verfügbar, wer kann Deutsch, vor allem in der dritten Liga ja wirklich durchaus wichtig, einfach, dass es ein deutschsprachiger Trainer ist. Wer ist noch nicht so lange raus, war mir auch wichtig, und wer kennt die Liga? Wir haben Patrick Löckner zum Beispiel, der ist gerade ohne Job nach der Entlassung bei 1860. Wir haben einen Sascha Hildmann bei Münster, der noch quasi auf Jobsuche ist. Ich bin letztendlich hängen geblieben bei einem Haudegen, weil ich glaube, dass braucht schon jemanden mit Erfahrung und jemanden, der Ruhe hat und Ruhe ausstrahlen kann, aber auch knallt. Und da bin ich bei Alois Schwarz rausgekommen. Ehemals Saarbrücken, ich glaube im Herbst letzten Jahres entlassen und ist so von seinem favorisierten Spielsystem nicht unbedingt jetzt das, was der Auer-Kader hergibt, aber das ist für 16 Spieltage völlig scheißegal, bei aller Liebe. Da geht es nicht darum, dass du jetzt dein Spielsystem durchprügeln musst, sondern da sind, glaube ich, jetzt eben andere Qualitäten gefragt. Und das schätze ich bei Alois Schwarz mit 58 Jahren, wird jetzt 59, mit viel Erfahrung, viel gesehen, so ein, als ob das eine gute Idee, also in meinem Kopf sein könnte zumindest.
Da, Paddy, muss ich reingrätschen, das sehe ich ganz anders tatsächlich.
Oh.
Ja, der ist ja gerade, wie du sagst, in Saarbrücken entlassen worden bei einem Verein, der mit ganz anderen Ambitionen in diese Saison gestartet ist, der einen überragenden Kader hat eigentlich, wo alle gesagt haben, die werden oben mit dabei sein und waren es ja anfangs auch. Und dann sind sie irgendwann völlig abgeschmiert, haben jetzt 15 Mal in Folge nicht gewonnen, deswegen haben sie irgendwann im Saarland die Reißleine gezogen. Aber du kannst es, glaube ich, als FC Erzgebirge Aue niemandem im Erzgebirge verkaufen, dass du einen Trainer holst, der gerade bei deinem direkten Konkurrenten dramatisch gescheitert ist. Da machst du dich ja im Vorfeld schon so angreifbar. Also Alois Schwarz kann ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen, weil er auch
aber
nicht
Gegenfrage,
derjenige ist, der so Emotionalität reinträgt. Ja, sag mal.
Gegenfrage wäre, in der Situation von Erzgebirge Aue, du bekommst keinen Trainer, der gerade irgendwo gute Arbeit geleistet hat und der gerade irgendwo sich qualifiziert hat für höhere Aufgaben und der irgendwo auch jetzt gerade keinen Job hat, obwohl er eigentlich vorher einen Top-Job gemacht hat.
Das ist Teil der Wahrheit, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du einen nimmst, der gerade heftig gescheitert ist bei einem direkten Konkurrenten, oder ob du einen nimmst, der relativ unbefangen, wie zum Beispiel Christoph Dabrowski, an diese Sache rangehen könnte, oder ob du den Inbegriff des Feuerwehrmanns reaktivierst.
Friedhelm Funkel.
Peter Neururer.
Fast. Marco Antwerpen. Also, der ist ja wirklich derjenige, der wie kein anderer in der dritten Liga dafür steht, Vereine vor dem Absturz zu retten. Und danach geht es aber auch nicht weiter, weil immer irgendwas schief läuft. Weil die alles auf links krempeln. Die stehen im Übrigen für genau das Gegenteil, Paddy, was du vorhin bemängelt hast. Also Antwerpen mit seinem Co-Trainer Frank Döpper. Die ziehen alles auf links. 100%. Das haben sie immer so getan. Sie haben den FC Kaiserslautern vor dem Absturz gerettet. Sie haben Waldhof Mannheim vor dem Absturz gerettet. Sie haben den VfL Osnabrück vor dem Absturz gerettet. Und mussten danach immer relativ zeitnah gehen, weil sie für diese Rettung auch immer viel kaputt machen mussten. in den Mannschaften. Aber und,
an sich eigentlich ein gutes Konzept, so als Duo, die Feuerwehrmänner.
Als USP, ne?
Ja, also das ist tatsächlich also, etwas, worüber
euch,
du...
Wir sind zwar nicht lange da, aber ja? wir ziehen euch aus der Scheiße und dann hauen wir auch wieder ab.
Das hatten sie, glaube ich, nie so als USP sich auf die Fahnen geschrieben, aber im Moment hat sich das so etabliert. Sie wären ja auch wieder verfügbar, ihr habt das mitbekommen, Ende letzter Saison als Trainerduo beim VfL Osnabrück haben sie ja, so heißt es, Kontakt aufgenommen zu einem gegnerischen Spieler, der ausgeliehen war vom VfL, wollten da Einfluss nehmen und wurden dann vom DFB-Sportgericht zunächst gesperrt. Diese Einjahressperre wurde auf 3 Monate reduziert, also Marco Antwerpen wäre zumindest in der Lage, diesen Posten zu übernehmen. Als absoluter Feuerwehrmann, wie gesagt, mit geringer Aussicht darauf, dass danach etwas daraus erwachsen kann. Das war zumindest das, was die letzten 3 Stationen suggeriert wurde, in Kaiserslautern, in Mannheim und in Osnabrück. Aber nur für diese 3 Monate, für diese 16 Spiele, wäre das zumindest eine Option. Wobei ich eher bei Gregor bin, also mein Favorit ist auch Dabrowski.
Ja, und die müssen jetzt auch, das müssen sie jetzt auch echt wirklich fix machen. Ne? Du hast jetzt einfach wirklich weniger als gar keine Zeit. Nächstes Spiel vor allem gegen Saarbrücken. Also wieder gegen, das ist auch krass, ne, dieser Spielplan. Also du spielst letzte Woche gegen Ulm, jetzt am Wochenende gegen Havelse, dann jetzt gegen Saarbrücken. Also alles
es ist unfassbar.
Unmittelbare Tabellennachbarn. Und du, also wir eigentlich, wir wiederholen uns, weil wir haben es letzte Woche schon gesagt, du musst punkten, es geht gar nicht anders. Und jetzt ist es ja noch krasser.
Ja, zumindest für Jens Hertel hat sich das ja auch bewahrheitet, was wir da gesagt haben. Ja, aber es ist ja, so, also die Konstellation ist wirklich extrem heiß. Saarbrücken steht auf 16, also über dem Strich mit 23 Punkten. Aue, erste Mannschaft unter dem Strich auf 17 mit einem Punkt weniger. Ja, das ist das nächste Spiel, das du nicht verlieren solltest, weil Havelse und Ulm, wir haben es angesprochen, die machen ja auch gehörig Druck von hinten.
Ja. Martin Menne hatte ja nach diesem beim Interview, ey, da muss ich fast heulen, als er gesagt hat, das ist hier alles ein Stück mein Lebenswerk. Und er meinte, die Abstiege aus Liga 2 waren schon schlimm und an was anderes will ich gar nicht denken.
Ja.
Stell
dir mal vor, Martin Mennel muss seine Karriere in der Regionalliga beenden. Da willst du wirklich nicht drüber nachdenken.
Boah, nee, das klingt wirklich wie das Gegenteil von einem Fußballmärchen.
Ja.
Das schlimmste Gegenteil.
Das darf nicht passieren. Nichtsdestotrotz sind die beiden, also Aue und Saarbrücken, natürlich extrem angeschlagen. Nur die beiden Zweitvertretungen, Stuttgart 2 und Hoffenheim 2, haben nach der Winterpause noch schlechter performt. Also mehr Krisenduell als Aue gegen Saarbrücken geht gar nicht. Und deswegen fühlen wir uns natürlich bemüßigt, mal zu tippen, wie das ausgeht. Paddy, bekommt der FC Erzgebirge die Kurve oder nicht? Ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wir hatten ja letzte Woche Meuselwitz gegen Lok getippt. Das ist ausgefallen wie der gesamte Regionalliga Nordost-Spieltag. Deswegen können wir das nicht auflösen an dieser Stelle. Und gucken jetzt voraus auf die nächste Woche Aue gegen Saarbrücken.
Ich wünsche mir einen Auer-Sieg. Mein erstes Bauchgefühl war 1-1.
Gregor?
Ich sage die, soll ich, bin ich? Bin ich
ja.
Ich sage, die machen jetzt, die schaffen jetzt den Befreiungsschlag und gewinnen das mit einem 2-1 Heimsieg.
Ich glaube auch, dass Aue das Ding irgendwie mit nach Hause nimmt. Vielleicht Trainereffekt, was auch immer, Heimspiel gegen Saarbrücken, die so angeschlagen sind, noch mehr als Aue in den letzten Monaten. 1-0 für Erzgebirge Aue ist mein Tipp an dieser Stelle. So, dann haben wir den FC Erzgebirge ausführlich behandelt, Jungs. Lasst uns schnell über Hansa Rostock sprechen. Ich habe das Spiel gegen Ingolstadt am Wochenende zusammengefasst für Sport im Osten. 0-3 der Endstand. Hansa völlig harmlos.
Was
Ingolstadt
war da denn los?
Auch. Ja, es war eigentlich kein Spiel, das so ausgehen muss. Der Uphoff erlaubt sich halt katastrophale Fehler, die so nie und nimmer passieren dürfen. Ist im Grunde, also am ersten natürlich Hauptschuldiger, beim zweiten ist er auch mit dabei. Und so fängst du dir Gegentore gegen eine Ingolstädter Mannschaft, die defensiv super stabil steht, die offensiv aber auch kaum was zu bieten hatte. Und trotzdem machen sie da 3 Tore im Ostseestadion, unnötige Niederlage. Und natürlich alle Augen an diesem Tag auf Naderi. Vorher die Frage, spielt er? Und bis heute die Frage, bleibt er? Heute am Montag schließt das Transferfenster. Es gibt bislang keine neuen Meldungen. Der letzte Stand der Gerüchteküche, 3 Millionen Euro plus Boni und mögliche Weiterverkaufszahlungen bieten die Glasgow Rangers, womöglich mit der Option, ihn direkt wieder nach Rostock auszuleihen. Und Chapo Sade, Sportchef bei Hansa, hat in der Halbzeitpause relativ klar gesagt, wir werden ihn im Winter nicht gehen lassen. Von daher gehe ich mal fest davon aus, dass Naderi auch über den heutigen Tag hinaus bei der Kogge bleiben wird. Paddy, teilst du diese Einschätzung?
Ja, also wir haben jetzt, ne, müssen sagen, natürlich, kann, mit unserem Glück heißt es in 4-5 Stunden Breaking News, Ryan Naderi, Einigung mit Glasgow Rangers. Ich glaube schon, ich kann es nicht nachvollziehen aus Rostocker Perspektive, weil ich finde dieses Angebot, was ja auch, man hört das zumindest von Ryan Naderi auch so selbst kommen, zu sagen, hey, lasst mich bitte gehen und ich helfe euch trotzdem aufzusteigen, um diesen Wunsch zu erfüllen und nochmal auch was zurückzugeben, indem ich mich sofort wieder zurückleihen lasse. Aber diese Möglichkeit, zu einem europäischen Schwergewicht zu wechseln ins Ibrox Stadium, bitte, man gönne mir das. Ich würde die Kohle jetzt nehmen, würde den Spieler dann sofort quasi zurückleihen und weil den Deal würden auch die Rangers machen, weil das zu gamblen, wir gehen mit ihm hoch und er bleibt dann bei uns, bei aller Liebe, nein. Und auch wenn du noch härter dann verhandeln kannst mit vielleicht dann TV-Geld, was hinzukommt, natürlich ein anderes durch die DFL, das ist klar. Aber machen wir uns mal nichts vor. Also ich habe da Kommentare gelesen teilweise, ja, du kannst ihn ja im Sommer mit für 10, 12 Millionen Euro verkaufen. Das ist, sorry, bei allem Respekt gegenüber Rostock-Fans, das ist so eine Traumtänzerei. Ein Can Uzun ist für 10 Millionen von Nürnberg nach Frankfurt gewechselt und hat schon die zweite Liga zerbombt mit 17 Jahren und war quasi noch mal 5-6 Jahre jünger als Ryan Naderi. Ein Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga, der kann ja noch 40 Buden machen in dieser Saison. Der wird dir trotzdem im Sommer nicht mehr bringen als dann, vielleicht 7 oder 8.
Wenn er noch 40 Buden macht, dann geht er für 40 Millionen nach Saudi-Arabien, Paddy.
Oder das, ja gut, dann hast du aber die Kohle genommen. Deswegen, ich finde, jetzt diesen Deal zu machen, und du kannst ja, sag ich mal, dieses so also mit diesen Boni-Zahlungen ja auch spielen, sagen, hey, du leihst ihn sofort zurück und im Aufstiegsfall kommen eben dann nochmal eine Dreiviertel drauf, dass du vielleicht 3,5, 3, irgendwas bis Richtung 4 hast, fände ich hochattraktiv, weil diesen Zaubertanz im Kopf, dass man für einen Drittligastürmer...
Wobei, ganz kurz, die Rangers bezahlen ja keinen Bonus dafür, dass Hansa aufsteigt. Die bezahlen ja dann Bonus, wenn er bei denen funktioniert. Aber grundsätzlich...
Ja, stimmt, sorry, das war mein Denkfehler. Aber weißt du, wie ich meine? Also ich würde ihn verkaufen, hätte ihn zurückgeliehen und hätte sofort gesagt, hey, das ist ein gutes Konzept, weil du bekommst nicht so viel mehr Kohle im Sommer für ihn als jetzt, für die Verhältnisse gesprochen.
Also ich muss eine Sache dazu sagen, ich habe mich im Vorfeld auch gewundert, weil ich gedacht hatte, das ist doch für Hansa ein überragender Deal. 3 Millionen auf die Kralle und mit Naderi aufsteigen, warum sagen die nicht zu? Und irgendwo muss ja der Haken sein. Und ich bin vor dem Spiel schon fest davon ausgegangen, dass diese Infos entsprechend aus der Naderi-Ecke kommen. Weil Chapo Sade sieht natürlich irgendwie blöd aus. Alle, die diese Artikel lesen, egal in welcher Zeitung, die sagen, was ist denn mit Hansa los? Nimm die Kohle, 3 Millionen überragendes Geld für einen Drittligaspieler und du kannst weiter mit ihm spielen und mit ihm aufsteigen. Was spricht dagegen? Und ich fühlte mich dann so ein bisschen bestätigt, als er im Halbzeitinterview gesagt hat, ja, immer hier diese Berater, wir kennen dieses Spiel, die streuen dann die Informationen, um ein bisschen Druck aufzubauen. Und das müssen wir natürlich mit einfließen lassen, dass Hansa, da bin ich mir ziemlich sicher, Argumente auf ihrer Seite hat oder auf seiner Seite hat, von denen wir gerade nichts wissen, weil wir nicht Teil dieser Verhandlungen sind und dass die Informationen, die wir haben, hauptsächlich aus der Naderi-Ecke kommen, vielleicht vom Berater, wie auch immer, um entsprechend diese Stimmungslage, die da vorgeherrscht hat, zu erzeugen. Da bin ich mir ziemlich sicher und bin entsprechend gespannt, wie es am heutigen Tage noch weitergeht und welche Lösung da am Ende gefunden wird.
Wir werden mit Breaking News, werden wir irgendwann, obwohl, nee, geht ja dann gar nicht mehr.
Da wir immer Montag früh aufnehmen, sind wir relativ eingeengt, was unsere Breaking News-Möglichkeiten betrifft. Ja, also
wäre gut, wenn jetzt ein Anruf von Fabrizio Romano kommt.
Genau. Ja. Ryan von Paddy Goal. Für 5,5 Millionen nach Glasgow. Zu Danny Röhl im Übrigen.
Genau. Das wäre cool.
Das wäre eine richtige Sachsen-Power im Ibrox Stadium.
dass da Zwickau und der Dresdner die schottische Liga aufmischen. Das wäre doch herrlich.
Ja, absolut. Vielleicht können sie ja sogar noch Meister werden. Haben sich ja wieder herangekämpft in der schottischen Liga. So, vielleicht gibt es ja jetzt von Gregor Rühl Breaking News, der uns mitteilt, dass er möglicherweise schon den Flug gebucht hat im Sommer nach Watford. Wie so viele Hansa-Fans vor ihm. 6.000 Tickets sind schon verkauft oder sind gerade dabei, verkauft zu werden fürs internationale Testspiel Hansa Rostock in Watford. Ich glaube, da ist alles angerichtet für ein großes, unvergessliches Fußballfest.
Ich beneide wirklich alle Rostocker, weil ich war in Watford schon mal. Vorletzte Saison, glaube ich, habe ich mal so eine kleine Tour hingemacht. Das ist ja so ein kleines Städtchen vor London, so eine Dreiviertelstunde vor London und ist wirklich fantastisch.
Ist Gatwick ja oder Stansted?
Bitte?
Gatwick oder Stansted?
Wahrscheinlich eher Stansted, aber ist so ein bisschen egal. Also
du kannst auf alle Fälle mit der Sub hinfahren. Du kannst durchfahren mit der Sub von quasi London Zentrum bis dahin, ja.
Ich muss ganz kurz Insider-Infos droppen. Auf Gregor Rühl darf man sich in dieser Frage sowieso nicht verlassen, weil der nämlich, als alle Dortmunder nach Gatwick geflogen sind, um eine halbe Stunde runter nach Brighton zu fahren, zum Hopping, ist er nach Stansted geflogen und ist 2,5 Stunden durch London getingelt.
Ja, und warum hat er das gemacht? Weil er seinen Podcast aufnehmen musste mit seinen zwei Kollegen, sonst hätte er den Flug nicht bekommen.
So. Ich dachte jetzt, weil Stansted Ryanair-Flughafen ist und einfach nur 15 Pfund kostet der Logs da drüben.
Nee, das ist euretwegen gewesen. Euretwegen habe ich die Fahrt auf mich genommen, weil der Flug zu früh gegangen wäre nach Gatwick. Das sind jetzt hier Informationen, die völlig egal sind, aber so wichtig seid ihr mir nämlich. So, jetzt geht's noch mal ganz kurz nach Watford. Da muss ich nämlich mal sagen, es ist ein herrliches, so ein kleines Städtchen. Man kann vom Bahnhof sich durch die Pubs zum Stadion trinken. Und es gibt mehrere Pubs, die den Titel Lion, die das Wort Lion im Titel haben. Also es gibt den Golden Lion, es gibt den Red Lion, es gibt den Old Lion oder so. Man kann diese Lion-Tour machen, die habe ich da gemacht. Also sich von einem Lion-Pub zum anderen. Und dann ist man irgendwann am Stadion, ist herrlich da. Watford hat ja mal Elton John gehört. Der ist auch überall zu sehen an diesen Wänden, auf Malereien und so. Und laufen auch Lieder von ihm danach so im Stadion. So. Also beneide die Rostocker wirklich um diese Tour. Ist echt Hammer.
Und Watford ist der Standort des für mich emotionalsten Tores der Fußballgeschichte.
Stimmt, das war Watford, ne? Dieses irre Ding.
Here's Hulk! Dini! Alter, wirklich, könnte ich heulen.
Er musste ganz kurz erklären. Das war, glaube ich, Kampf um den Aufstieg in die Premier League, ne?
Es war sozusagen Playoff-Halbfinale.
Ja.
Es war Playoff-Halbfinale zwischen Leicester City und Watford. Also, wer kommt quasi nach Wembley und hat dann die Möglichkeit, dort noch aufzusteigen? Und es steht. Leicester City hat einen Elfmeter zugesprochen bekommen in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. Und es ist klar, wenn sie treffen, diesen Elfmeter, dann fahren sie sozusagen nach Wembley und haben die Möglichkeit aufzusteigen. Und dann verschießt Leicester City, der gefaulte Stürmer verschießt den Elfmeter, der Keeper hält, ein langer Schlag noch nach vorne und Watford direkt mit der Gegenantwort macht, ich glaube, das 2-2 in diesem Moment und das ganze Stadion flippt aus. Das sind Bilder mit epischer Musik, wird's nie wieder. Bis Benfica gegen Real Madrid. aber also wirklich noch auf größer. Einem Level, das emotional ist, das ist das Krasseste. Und ich glaube, jeder Fußballfan wird jetzt schon denken, Party halt die Klappe, wir kennen's alle. Jeder kennt dieses Video, deswegen Rostock, Watford, Premium-Ware.
Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an.
Ich habe in Watford, als ich da im Stadion war, habe ich einen Typen mit Badelatschen im Stadion gesehen, im November. Das ist so das Verrücktheitslevel von den
Leuten. Hat jeder so seine Geschichte zu Watford.
Also halten wir
ähnlich emotional wie das Tor.
Halten wir fest, Hansa Fahrplan für die nächsten Monate, Naderi aus Lion und dann die Lion Pub Tour auf dem Weg zum Stadion in Watford. So sieht's aus.
Das ist er, sehr gut, sehr gut.
ARD. Kurzer Break an der Stelle. Vielleicht hört ihr uns ja gerade auch in der ARD-Audiothek. Das ist A, eine gute Idee und B, lohnt sich es da auf alle Fälle auch danach weiterzumachen. Da gibt es wirklich alles, Podcasts von Nachrichten über Science-Fiction bis Comedy. Für jede Stimmung was dabei. Deswegen gerne direkt weiter drinbleiben in der App der ARD-Audiothek und jetzt weiter mit Fußball.
ARD. Schön. Also, wir haben Energie Cottbus gegen Hoffenheim 2. Es war ein unglaublicher Tag in der Lausitz. Genau an dem Tag, an dem der FC Energie seinen 60. Geburtstag feiert, haben sie das Heimspiel, gewinnt es am Ende auch mit 3:1. Und wir haben da ja eine wunderschöne Rubrik
Ostkunst.
Und die ist in diesem Fall aber mal sowas von angebracht. Es war wirklich Wahnsinn, was sich da abgespielt hat in Cottbus im Stadion bei diesem 3:1 Heimsieg. Gregor, wie hast du das gesehen, was da auf den Rängen passiert ist?
Ja, für mich ging das eigentlich alles schon ein bisschen früher los, weil es war wie auch bei diesen anderen Feierlichkeiten der anderen Vereine, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt im Dezember und im Januar war ja schon am Vorabend, wurde ja reingefeiert in der Stadt, also auf dem Marktplatz oder wo das da war in Cottbus, hat man eigentlich auch gar nichts mehr gesehen, weil so viel Pyro und so viel Feuerwerk da gezündet wurde und in diesen Geburtstag reingefeiert wurde. Da ging es ja eigentlich schon los mit der Ostkunst und dann hat man letzte Woche schon die ganze Zeit ja Bilder gesehen von tatsächlich diesem Entstehen dieser Riesen-Choreo. Und was ich schön fand, war, dass da auch ein paar Spieler von Energie mit hingekommen sind und die Malerrolle in die Hand genommen haben und den Pinsel und da mitgemacht haben bei diesem Erstellen der Choreo. Und die haben danach auch gesagt, dass es für sie auch total cool war, für die Spieler und einfach dieses Gefühl, mit den Fans da zusammenzuarbeiten an diesem großen, an dieser Jubiläums-Choreo. Und ich glaube, man wurde dann auch wirklich nicht enttäuscht. Also, was man da gesehen hat über zwei Tribünen, riesige Blockfahnen, die sämtliche Highlights aus der Geschichte von Energie, Aufstiege, man hat Spieler gesehen, Pipliza war natürlich präsent, etc. Das war wirklich echt krass, also über die Kurve und auch über die Haupttribüne da riesen Blockfahren. Dann, als die Blockfahren weg waren, waren im Oberrang und im Unterrang jeweils, hatten alle Regencapes an und das ganze Spiel waren eigentlich die Tribünen in Rot und Weiß zu sehen. Dann wurde, glaube ich, in der 60. und in der 66. Minute gab es nochmal Aktion, da wurde dann nochmal was hochgezogen in der Kurve und dann gab es natürlich nochmal ohne Ende Pyro. Also das war wirklich wieder absolutes Spektakel, was sich da abgespielt hat. Und auch generell fand ich so war jetzt nochmal cool, dieses ganze Wochenende. Also ich meine, es war der 250. Sieg von Pele Wollitz. Ja. Die sind jetzt an der Tabellenspitze.
Ganz kurz, weil du das gerade ansprichst, diese Bilder, wie er dieses Trikot überreicht bekommt, ich glaube, er wusste es vorher selber nicht, weil er wirkt so richtig überrascht und selig und glückselig. Das waren schon irgendwie besondere emotionale Bilder, als er dieses Trikot 250 Siege überreicht bekommt, weil was ist das für eine Marke? Als Trainer mit Energie Cottbus in der Regionalliga, in der Drittliga, 250 Pflichtspielsiege, ist schon irre.
Ja, ist schon Wahnsinn, also das waren schon mal die Highlights, dann davor schon dieses Feuerwerk, die mal mit den Spielern zusammen die Choreo, dann gibt es abends diese große Party da in der Stadthalle, wo sie am Ende sogar noch verkünden, dass Adidas der neue Sponsor wird. Also ich fand so dieses ganze Wochenende hatte eine sehr große Strahlkraft und hat mich alles total gefreut, dass dieses Jubiläum so groß begangen wurde und war echt cool zu sehen.
Ja, dieser neue Ausrüstervertrag von Energie Cottbus mit Adidas, auch mit einem wirklich richtig coolen Video präsentiert. Und wenn man sich das so anguckt, darunter in den Kommentarspalten, was das den Leuten bedeutet, die waren richtig happy. Und auch der Präsident spricht von einem Meilenstein. Also was das für einen Verein wie Energie Cottbus bedeutet, da nach Herzogenaurach fahren zu dürfen, mit so einer großen Leuchtschrift empfangen zu werden beim größten deutschen Sportartikelhersteller. Energie ist wieder wer. Das zeigt dieser Deal, glaube ich, ganz, ganz eindrücklich.
Also das ist, ich fand das einfach brutal. Also mir stand die Kinder da einfach unten das ganze Wochenende. Du hast es gesagt, Gregor, alles um Cottbus herum, diese alten Legenden. Bei Pipliza muss ich immer so schmunzeln, weil den lieben Tomislav Pipliza sehe ich gefühlt im Zwei-Wochen-Rhythmus hier in meinem Rewe, weil wir in der gleichen Ecke wohnen. Und dann, ich finde es so absurd, dass man so eine Legende, ne, also mit der ich ja auch sozusagen aufgewachsen bin als Kind, ne, und mit diesem ganzen, auch mit dieser Cottbuser Bundesliga-Zeit, so wo ich so angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, das so zu mitbekommen. Patrick Sander da als Trainer also ich rede jetzt von den Saisons, ne, 6-7, da so die Ecke rum und Pipliza am Tor und Tomislav Pipliza, der jetzt hier mir im Zwei-Wochen-Rhythmus sozusagen freundlich entgegennickt, weil wir uns von verschiedensten Events ja auch kennen inzwischen schon. Das ist auch so für mein inneres Kind einfach immer wieder schön. Und wenn ich den Namen Pipliza höre, wie gerade eben, da habe ich immer gute Laune. Ich weiß nicht, ja, ich habe immer. Also Pipliza, ich sehe den oder der Name fällt und man ist immer so, ach ja, das Leben ist schön, ja.
Ja, ein schöner Tag auf jeden Fall für Energie Cottbus. Was ich noch ganz interessant fand, war diese Doppelung der Ereignisse rund um die TSG Hoffenheim, die an diesem Tag mal wirklich vor Augen geführt hat, bekommen hat, wie es auch gehen kann. Die erste Mannschaft, die absolute Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, stürmt in die Champions League, spielt und gewinnt zu Hause gegen Union Berlin von 19.000 Zuschauern. Die gnadenlose Gleichgültigkeit im Kraichgau und die zweite Mannschaft ja. fährt in die Lausitz und sieht, was richtige Vereine mit Historie, mit Tradition verankert in der Region in der Lage sind zu leisten und was da auf die Beine gestellt wird. Also das war schon bemerkenswert. In der Bundesliga 4.000 Zuschauer mehr als in Cottbus und von der Atmosphäre haben wir gerade alles schon deutlich anklingen lassen.
Die Lausitz lebt.
So nämlich. Leute, dann lasst uns in die Liga gucken, in die Energie Cottbus aufsteigen möchte als amtierender Spitzenreiter der dritten Liga. Und wir beginnen mit einem schwierigen Thema, die Ausschreitungen in Magdeburg vergangene Woche gegen Dynamo Dresden, die hallen natürlich nach. Wir hatten das schon befürchtet, dass das möglicherweise drastische Konsequenzen nach sich ziehen könnte. In 3 Fällen wird ermittelt wegen versuchten Mordes, also wirklich schwer vorstellbar, was da so alles passiert ist. Und jetzt haben wir seitdem einige Entwicklungen, die auch nichts Gutes vermuten lassen. Die Polizeigewerkschaft fordert 1 Jahr Geisterspiele für Magdeburg und Dynamo Dresden. Die Polizei veröffentlicht Pressemitteilungen mit KI-generierten Bildern. Ganz komisch, hat dafür auch massive Kritik eingesteckt. Gregor, das sind alles Entwicklungen, die nichts Gutes vermuten lassen, weil man merkt, dass keine der beiden Seiten abrüstet, sondern dass die Konfrontation immer noch mehr gesucht wird und dass die Fronten verhärtet sind wie vielleicht nie zuvor.
Ja, ich bin auch manchmal, denke ich, würde da so ein Durchatmer-Moment einmal kurz helfen. Also erstens mal ist diese ganze Situation ja sowieso wahnsinnig undurchsichtig. Also auch nach dem letzten Wochenende sind ja dann Sprachnachrichten aufgetaucht, dann sind nochmal neue Videos aufgetaucht. Das muss man alles mal irgendwie in Ruhe sortieren. Und manchmal nervt mich das dann, dass dann so schnell, also klar braucht man eine Reaktion, es muss irgendwie verurteilt werden, aber warum muss man dann direkt wieder mit so 1 Jahr Geisterspiele um die Ecke kommen, mit so einer Forderung, wo so viele Leute davon betroffen werden, die überhaupt nichts mit diesen Vorfällen da zu tun haben. Das finde ich dann manchmal, das wirkt dann wieder so fremd irgendwie. Also das hat so auf mich so diesen Eindruck, man weiß überhaupt gar nicht, was so dieser Stellenwert ist, auch vom Fußball, auch für einen Großteil, der da war, der eben nicht beteiligt war an diesen schlimmen Ausschreitungen und so. Das finde ich dann einfach manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das so aufgefasst habt, aber vielleicht versteht ihr mich da so ein bisschen auch mit diesem mal kurz durchatmen, mal kurz überlegen und dann erst was raushauen.
Ja, das ist der blanke Populismus, also irgendwelche 10-jährigen Jungs in Dresden nicht mehr zu Dynamo gehen zu lassen für 1 Jahr, weil in Magdeburg es zur Ausschreitung gekommen ist. Das ist so absurd und führt so weit am eigentlichen Thema vorbei, dass man es eigentlich gar nicht mehr ausführlich thematisieren muss. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat sich ja schon sofort positioniert, hat gesagt, das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch nicht die Lösung sein. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit, dass da abgerüstet wird und dass der Dialog gesucht wird. Auf der anderen Seite gab es jetzt in Dresden im K-Block ein Spruchband, geschmacklos hoch 10, lasst ihr den Fans nicht ihren Raum, muss Lucy halt am Gulli kauen, mit Bezug auf diese Sprachnachricht vom Polizisten, die du da angesprochen hast, Gregor. Also da frage ich mich auch, was ist mit den Leuten los, dass sie so einen Mist da in die Öffentlichkeit tragen. Es ist im Moment tatsächlich schwer erträglich, wie die Situation ist und wie verfahren und konfrontativ das Ganze abläuft.
Ja, und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass da die einzelnen Beteiligten irgendwie im Gespräch bleiben und dass man nicht irgendwann so ein bisschen, also es droht so krass auseinanderzuklaffen in sehr Extreme. Also so Leute, die wirklich komplett drauf scheißen und eher noch draufhauen mit so einem Spruchband. Boah, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass das nicht sich noch mehr hochschaukelt und das.
Wir haben ja auch in den letzten Folgen häufig drüber gesprochen, über diese Differenzierungsfähigkeit, die uns so gesamtgesellschaftlich und gerade auch im Kontext Fußballfans und dem, was herum passiert um Stadien, so völligst abhanden kommt. Da wird alles in einen Sack geschmissen und dann hauen alle von allen Seiten auf diesen Sack drauf. So. Und das ist einfach ganz, ganz, eine ganz gefährliche Mischung aktuell, weil wirklich, ne, und wenn jetzt eben auch die Polizei anfängt, bei aller Liebe, da eben, ne, dieses Klischee halt auch mit zu bedienen, mit KI-generierten Bildern, wo da zwei Beamte einen dritten Beamten, der blutüberströmt ist, quasi sozusagen weg von einem Stadion tragen. Ey, dass es solche Bilder auch in Real Life gibt, das ist schlimm und das ist, wir haben es tausendfach verurteilt, Gewalt in jedwege Richtung, in jedwege Form. Aber du kannst als Polizei da nicht noch so Öl reingießen in dieses Feuer mit solchen Bildern, weil wir wissen ganz genau, dass nicht jeder KI-generierte Bilder erkennt und wie schnell sowas einfach auch dann viral geht. Dann tut's auch nicht Not irgendwie, du hast es gesagt, ne, wenn jemand dann von der Gewerkschaft da sich da hinstellt und für 7 Likes und 3 Kommentare irgendwas in die Kamera erzählt von diesen Geisterspielen einfach nur. Und das ist einfach nur die Gewaltspirale verbaler Gewalt und auch physischer Gewalt in diese eine Richtung gedreht. Und es wird alles zusammengematscht. Wie gesagt, Dresden hat ja offensichtlich dann, ne, gab es dann Pyro-Verfehlungen und geschossene Pyrotechnik vom Gästeblock aus in Magdeburg in die Heimbereiche rein. Aber da wird alles zusammengematscht und das ist einfach... Ich finde es einfach extremst schlimm, ne? Und dann kommt sich die Reaktion natürlich auch zustande wieder am K-Block. Ihr habt es bereits völlig richtig eingeordnet. Ich habe es gar nicht wahrgenommen, wobei ich im Stadion war, aber ich habe das gar nicht gesehen. Widerlich. Und das habe ich ja ganz am Anfang schon so ein bisschen noch verschlafen, verballert, versucht mal so zu sagen. Mir fehlt halt wirklich aktuell die Fantasie, weil ich kann nicht sagen, welche Seite von beiden zuerst einen Schritt nicht weg, sondern aufeinander zumacht. Ich wüsste also nicht, wer.
Es gibt ja tatsächlich im Moment eine Entwicklung, die wir beobachten müssen in den nächsten Wochen und Monaten mit aller Sensibilität und Zurückhaltung natürlich, aber nichtsdestotrotz mit wachem Auge, weil es ja schon die Tendenz gibt, dass sich viele Fankurven in Deutschland, nicht nur im Osten, sondern generell gegängelt fühlen, dass sie eine andere Polizeistrategie wahrnehmen, weg von Deeskalation hin zu mehr Konfrontation. Wir hatten das hinter der Ostkurve in Berlin beim Spiel gegen Schalke. In Dortmund wurde jetzt unter der Woche beim Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand wurden die Fanprojekt-Räumlichkeiten durchsucht, wo das Fanprojekt Dortmund, das seit 40 Jahren wirklich herausragende Arbeit leistet, von einer Zäsur spricht und von einem Novum, das es in 40 Jahren Fanprojektarbeit in Dortmund noch nicht gegeben hat. Also das ist etwas vor dem Hintergrund der Innenministerkonferenz, wo alle Maßnahmen ja zurückgenommen wurden, weil die Zahlen eine relativ deutliche Sprache gesprochen haben in den letzten Jahren. Die Stadien sind sicher. Das ist eine Entwicklung, die man auf jeden Fall beobachten muss, weil die Fankurven nahezu unisono mittlerweile in Deutschland sagen, irgendwas hat sich da verändert beim Auftreten der Polizei. In der Südkurve Köln gab es am Freitagabend ein Spruchband in diese Richtung. Also das ist eine Entwicklung, die man auf jeden Fall beobachten muss und wo man nur hoffen kann, dass beide Seiten abrüsten, damit wir zukünftig wieder mehr über Fußball sprechen können und nicht über das Ganze, was da drumherum passiert ist. Und Paddy, damit sind wir bei dir. Du hast Dynamo gegen Bielefeld am Wochenende kommentiert. Wie war's?
Ey, ganz kurz, ich war wahnsinnig, dann darfst du loslegen, ich war wahnsinnig enttäuscht, ihr auch, dass Luca Hermann da nicht einfach wieder einen Fallrückzieher gemacht hat.
Also, ja, in der 10. Minute der Nachspielzeit, ich weiß auch nicht.
Ja, wollte gerade sagen, stimmt.
War nicht sein Tag.
Muss er halt selber wissen, aber also.
Muss er selbst wissen, ja. Ja, ich glaube, er war auch selbst enttäuscht, dass Luis Diaz sozusagen dann das Tor des Jahres geschossen hat. Ne, es ist halt eine Fanabstimmung und ich muss sagen, ich fand mindestens 7 Tore besser als das von Luis Diaz, auch wenn es geil war. Aber es hat eine Fanabstimmung. So, also sportlich gesehen, erstmal war es arschkalt. Es waren -8 Grad in Dresden. Das war wirklich schon Grenzerfahrung. Ich hatte so viele Sachen an wie in meinem Leben wahrscheinlich selten zuvor gleichzeitig. Aber mega cool, es ging los. Zwiebelparty, genau. Es ging los mit einer komplett anderen Wahrnehmung. Ich bin, wohne in Leipzig und bin dann nach Dresden gefahren zum Stadion und so einen halben Kilometer davor ungefähr sticht mir so eine Gruppe Dynamo-Fans ins Auge, weil da 2 von denen kurze Hosen tragen. Jetzt gibt es ja immer die, sagen wir mal, Menschen mit einer anderen Wahrnehmung. Ich habe auch früher Kollegen gehabt, der war so, ey, ab 4 Grad kurze Hose, ne, weil das einfach so gewöhnt war und okay, Plusgrade irgendwie herleitbar, whatever.
Nee, aber eigentlich nicht herleitbar.
Aber eigentlich okay. Auch nicht herleitbar. So, aber pass auf. Minus 8 Grad ist schon Grenze, ne, ist schon hart. So, okay, kurze Hosen, dann stelle ich mein Auto ab und dann muss ich immer, dann hole ich die Akkreditierung ab und dann muss ich immer so unten am K-Block Einlass komplett vorbeilaufen, ne, das mache ich dann 3 Meter, bis dann der erste, ja, Party, Fritsche, hey, Grüße. So, drehe ich mich rum und sage, hallo, ist das diese Gruppe? Wo 2 kurze Hosen, ja, so, und ich so,
da haben sie dich gefragt, warum du eine lange Hose anhast.
Warum ich eine lange Hose anhabe, was mit mir eigentlich falsch ist. So, dann habe ich diese, die beiden Jungs gesagt, komm, ne, mit der Gefahr hin, du weißt, so Gruppendynamik und Stadionanhänger, da kriegst du auch mal eine Antwort hingesülzt, so nach dem Motto, hey, aber die Jungs total korrekt gewesen, und ich gesagt, hier, jetzt mal ehrlich, ne, was ist denn mit euch? Also, was ist denn hier, was ist denn der Grund? So, und der eine, war so, hey, was ist denn dein Problem? Und der andere, der hat mir eine Begründung geliefert mit einem breiten Grinsen, die fand ich überragend und die möchte ich hier mal teilen. Er hat das begründet, ey, mit der Hose, da bekommst du nie Arschwasser.
Alter.
Und da habe ich wirklich gesagt, das ist es jetzt. Das, nee, wirklich, das ist es. Das ist es. Darum geht's. Mhm. Ich so, okay. Dann bin ich gegangen.
Ja, wäre es in Rostock gewesen, hätte man irgendwie noch meinen können, die bereiten sich schon mal auf Watford vor, weil in England werden ja traditionell immer ab, also werden eigentlich immer kurze Hosen getragen, wirklich egal, wie das Wetter ist. Aber ja, das ist natürlich auch eine spannende Begründung, die Jungs dann da abgeliefert haben.
Ja, fand ich auch spannend. Habe ich so noch nie gehört. Und ich habe länger drüber nachgedacht, als ich nachdenken wollte. Und das Spiel war... Man kann ja den Highlight-Clip sich online reinziehen inzwischen bei der Sportschau auf YouTube oder auch beim MDR. So, ne?
Elfmeter, ja oder nein?
Für mich auch spannend. Das ist die einzige Thematik, glaube ich, genau, die so ein bisschen aufgebauscht ist. Für mich war es ein Elfmeter. Und für mich war es auch direkt in dem Moment ein Elfmeter. Und ich habe es schon mal erzählt, dass ich das Glück habe in Dresden und oft auch in Aue, aber vor allem in Dresden, dass der Schiedsrichterbeobachter für die Region, für unsere Ecke hier, immer neben mir sitzt. Und inzwischen haben wir auch einen super guten Draht und sind per Du. Und wenn ich sozusagen das Magazin reportiere, also in Einblendungen, habe ich auch mal Zeit, einfach mit ihm immer so zu sprechen über irgendwelche Entscheidungen, was super, super spannend halt ist. Ne? Also natürlich auch für uns jetzt einfach so, die den Job so machen. Und er auch gesagt sofort, nee, kannst du geben. Guck mal hier, die und die Wiederholung kannst du geben. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es dann so hochgebauscht worden ist, das Thema. Für mich war das klar. Und habe das erst gestern dann sozusagen spät am Abend mitbekommen, wo dann in deinem Skript-Küpi drin stand, hier, Dynamo-Frage, müssen wir drüber sprechen, Elfmeter, ja oder nein. Deswegen war ich überrascht und desto mehr Bilder ich sehe, desto mehr sage ich, ja, okay, 50-50. Aber ich finde, wir müssen auch mal vielleicht wieder dahin kommen, 50-50 heißt ja nicht automatisch immer nein, sondern die anderen 50% sind dann irgendwo auch okay, den zu geben. Und ich finde schon, also es gab einen klaren Kontakt von Rossipal an Momolu, er macht es auch clever, er nimmt das auch dankend an.
Ja, wobei, das kann ich nicht haben. Also dieses dankend annehmen, da kriege ich zu viel, weil dankend annehmen ist ja... Das zeigt ja, er will ihn haben. Er könnte anders weiterspielen. Das ist,
glaube ich, nein, aber du guck dir mal das Trefferbild. Aber guck dir mal das Trefferbild an. Also Rossipal ist ja auch kein 40 Kilo Athlet. Also der wiegt schon ein bisschen.
Aber er spielt halt vorher den Ball.
Das ist das Ding.
Er spielt halt erst den Ball und trifft dann den Gegner. Von daher. Also ich sage auch nicht, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist.
Darum geht's mir. Also in dem Moment muss ich ja auch, ne, entscheiden mit den ersten TV-Bildern, oder die ich da habe, auf dem Kontrollbildschirm. Und mit dem Beobachter links neben mir war ich so, okay, musst du nicht, aber kannst du. Und bei 50-50 ist es eben halt auch die Möglichkeit, dass er ihn dann gibt. So. Und ich muss sagen, also Rossi hat danach, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass sie hätten alles wegverteidigt bekommen, und hätte Bielefeld den Elfmeter nicht bekommen, hätten die niemals ein Tor geschossen. Weiß ich nicht, weil Bielefeld schon Fire and Flames war in der zweiten Hälfte. Und es ist sowieso konjunktiv. Deswegen, ich finde das Unentschieden unterm Strich auch in Ordnung.
Das hat da niemand in Zweifel gezogen, genau.
Ne, die Entstehung ist dann vielleicht ein bisschen debattierbar, aber ich bleib dabei. kann. Und dann ist es für mich in dem Moment auch okay gewesen. Und ich habe es auch direkt, gut, ich sitze auch ein paar hundert Meter weg, aber ich habe es direkt auch so beurteilt.
Also für mich ist es keiner, weil er den Ball erst spielt. Dann trifft er natürlich den Gegner und hindert ihn deutlich am Weiterlaufen. Ich sage trotzdem, das ist nicht eine so klare Fehlentscheidung, dass der VAR da eingreifen muss, weil der ist ja im Grunde laut Regelwerk nur dafür da, wirklich klare und offensichtliche Fehlentscheidungen zu korrigieren. Am Ende trotzdem bitter für Dynamo. Und ganz kurz zu den Schiedsrichterbeobachtern, da kenne ich ja auch einige und das sind immer wirklich korrekte Leute, mit denen man sich gut unterhalten kann. Trotzdem haben die natürlich ein Rieseninteresse, ihre Leute zu schützen und im Zweifel zu sagen, ja, das ist so in Ordnung. Also da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig.
Das stimmt, aber ich habe mit ihm auch schon oben gesessen und habe den Kollegen da ganz schön umgekrätscht unten auf dem Rasen. Also das ist schon jemand, der das auch, also klar, ne, 100%, das ist dann so. Aber wie du halt sagst, bei einer 50-50-Entscheidung muss man halt mit beiden Varianten dann irgendwo auch klarkommen.
Ja. Am Ende kann Dynamo da, glaube ich, mit leben. Mitch Kniart anschließend cool auf der Pressekonferenz. Beide gehen seit 2 Jahren im Gleichschritt. Ich habe sie tatsächlich beide vergangene Saison am gleichen Wochenende in die zweite Liga begleitet. Erst Dynamo in Mannheim und einen Tag später Bielefeld in Unterhaching. Also wirklich zwei Vereine, die im Gleichschritt durch den Profifußball marschieren. Und Mitch Kniart sagt, und jetzt gehen sie wieder im Gleichschritt und halten beide die Klasse. Die Tendenz für Dynamo in jedem Fall positiv mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Jetzt auswärts auf Schalke. Und die durchleben gerade eine Phase, wo ich sage, ja, da kannst du schon was mitnehmen aus der Arena. Also Schalke zwar immer noch Tabellenführer, ne? Aber 4-mal in Folge sieglos. Also es ist nicht mehr so souverän, was sie in Gelsenkirchen anbieten. Und vielleicht kann Dynamo da ja tatsächlich für eine kleine Überraschung sorgen. Jungs.
Ich möchte einfach nur sehen, wie ein Lars Bünning nochmal Edin Dzeko einfach wegflext. Das stand für 26 auch auf keiner Bingo-Karte, oder?
Nee, das ist Wahnsinn. Edin Dzeko gegen Dynamo Dresden, ja.
Haben sie ein bisschen zu doll gefeiert, war der Kater doch ein bisschen doll von der Dzeko-Mania. Jetzt hat man ja jetzt am Samstag gesehen für Schalke. Naja, das ist ein anderes Thema.
So Jungs, dann lasst uns nochmal das machen, was wir letzte Woche schon getan haben, nämlich eine kleine Regionalliga-Vorschau. Der gesamte Spieltag ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Jetzt steht der nächste Spieltag an, dann hoffentlich einer, der auch stattfindet mit durchaus heißen Partien. Freitag startet Lok ins neue Jahr gegen Zehlendorf, haben wir schon thematisiert. Lok absoluter Favorit auf den Titel in der Regionalliga. Und dann haben wir Samstag und Sonntag 2 richtig geile Ostduelle. Samstag Halle gegen Rot-Weiß Erfurt, voraussichtlich, wenn es denn stattfindet, live bei Sport im Osten. Und Sonntag Jena gegen Zwickau. Gregor, wie groß ist die Vorfreude auf die Regionalliga Nordost?
Ja, jetzt nachdem das am Wochenende alles ausgefallen ist, ist sie jetzt nochmal größer. Ich hoffe, dass wir da auch nochmal ein bisschen Spannung reinbekommen. Und was ich ganz schön fand, es ist am kommenden Wochenende ein Aktionsspieltag, und zwar der Aktionsspieltag gegen Krebs. Den gab es letztes Jahr schon, dieses Jahr wurde er ausgeweitet auf die gesamte Regionalliga. Am 4.2. ist der Weltkrebstag und am 15.2. der Weltkinderkrebstag. Und gemeinsam mit der Initiative Fußballfans gegen Krebs und dem Verein Lukas Stern e.V. Wird da eben ein Zeichen gesetzt. Es gibt viele Aktionen vorm Spiel. Man kann sich da teilweise typisieren lassen. Man kann auch gerne mal auf die Seiten gucken von Lukas Stern e.V. und dann natürlich auch spenden. Und das finde ich schön, dass die Regionalliga auch für sowas ein Zeichen setzt. Und sonst ist die Vorfreude riesig. Ich glaube, es wird Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Ich bin gespannt, was Chemie macht. Die haben sich ja wirklich krass personell jetzt nochmal verstärkt. Plus Trainer und Sportchef Uni in einer Person geholt, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Und ja, ich bin echt gespannt und freue mich sehr.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das alles auch so stattfindet und zum einen die angesprochenen Initiativen die Bühne bekommen, die sie verdienen, und zum anderen, dass wir dann auch wieder sportlich auf diese Liga gucken können mit Lok Leipzig im Moment 5 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und Carl Zeiss Jena als Tabellenzweiter am Sonntag direkt gefordert gegen den FSV Zwickau als Vierter. Also ein Duell, das auch tabellarisch extrem heiß ist. Ähnlich wie Halle gegen Erfurt, der Sechste gegen den Dritten. Also die Regionalliga In der Hoffnung, dass sie stattfindet, kommt dann auch direkt mit einem großen Knall aus der Pause. So, Jungs, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Wie ist bei euch?
Ich habe mich noch über das Thüringen-Derby gefreut, was wir im Pokal haben, im Thüringen-Pokal. Wurde ausgelost jetzt und Erfurt spielt gegen Jena, Halbfinale. Das andere Halbfinale ist Bad Frankenhausen gegen Meusewitz. Und haben wir, glaube ich, auch schon einmal darüber gesprochen, das Finale im Thüringen-Pokal wird nicht in Erfurt stattfinden können, weil, was wird gefeiert in Erfurt an dem Wochenende? Jugendweihe. Natürlich im Steigerwaldstadion wird das natürlich passieren. Deswegen wird das Thüringen-Pokalfinale woanders stattfinden. Und Paddy, hast du noch irgendwas auf der Uhr?
Einen Wunschzettel würde ich schreiben, dass wir das vielleicht nächste Woche in der vierten Folge des Jahres 2026 mal schaffen, nicht über die Polizei reden zu müssen oder über irgendwelche Sachen links und rechts. Wir sind schon wieder in einem wilden Modus und lass uns doch vielleicht mal so einfach allesamt die Daumen drücken und auch proaktiv dafür, jeder für sich einzeln dafür sorgen, dass wir nächste Woche neu über Fußball reden.
Ich erstelle meine Podcast-Spur nächste Woche mit KI vielleicht. Ja.
Das fängt wieder an zu sticheln. Das wird Zeit zum Auflegen. Merkst du, das ist wirklich jetzt drüber.
Das machen wir dann jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Jungs, haut rein. Schöne Grüße.
Tüdelü.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.